Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Europäische Gerichtshof soll entscheiden, der Bundesrat und seine Vorstellungen zur Beziehung zur EU. Kleine Gauner sollen hier bleiben dürfen.
Ein junger Ausländer, der in der Schweiz aufgewachsen ist, ins Nachbarhaus einbricht und dort aus dem Velokeller ein Töffli stiehlt, wird nicht des Landes verwiesen.
Bundesrätin Sommaruga und ihre Vorschläge zur Ausschaffungsinitiative. Dann gute Nachrichten für Lesben und Schwule, das höchste US-Gericht und seine Neudefinition der Ehe. Weiter, Mark Rich ist tot.
Er hat es geschafft, als wirklich mittelloser jüdischer Flüchtlingsjunge zum größten Rohstoffhändler der Welt aufzusteigen. Das schafft man nicht nur mit skrupellosen Geschäften, sondern das schafft man wirklich auch mit unternehmerischem Geschick.
Das Gespräch mit dem Biografen des Ölkönigs. Und?
I take pride in the word, ich bin ein Berliner.
John F. Kennedy sprach vor 50 Jahren in Berlin. Egon Bahr war dabei und lernte.
Man muss den Status quo anerkennen, wenn man ihn ändern will.
Das Gespräch mit dem Architekten der deutschen Ostpolitik. Echo der Zeit am Mikrofon, Roman Villinger. Der Bundesrat will mit der EU über die institutionellen Fragen verhandeln. Dabei will er dem Europäischen Gerichtshof bei Streitigkeiten zur Auslegung von übernommenem EU-Recht eine bedeutende Rolle einräumen. Katrin Hug.
Bis im August soll das Außendepartement einen Entwurf für ein Verhandlungsmandat zu einem institutionellen Abkommen erstellen und dem Bundesrat vorlegen. Falls sich die Schweiz und die EU bei Streitigkeiten im gemischten Ausschuss nicht einigen könnten, könnte neu der Europäische Gerichtshof EuGH angerufen werden, so Außenminister Didier Burkhalter.
Nachher sehen wir, ob es dann wirklich alles deblockiert. Wenn es nicht der Fall ist oder wenn es für die Schweiz ganz negativ ist, auch die Rechtsauslegung, dann hätten wir in unserer Lösung die letzte Möglichkeit, mit einem Gesetz das ganz klar zu machen, dass wir nicht anerkennen, was die EuGH gesagt hat.
Zentral bleibt für den Bundesrat, dass das Funktionieren der Schweizer Institutionen respektiert wird. Vor allem, was die Prinzipien der direkten Demokratie und der Unabhängigkeit des Landes betrifft. Bis Ende Jahr werden die Schweiz und die EU parallel verschiedene Dossiers wie die Unternehmensbesteuerung, das Stromabkommen oder die Zinsbesteuerung verhandeln und dazu eine Zwischenbilanz ziehen. In einer ersten Reaktion kritisiert die SVP, die schlimmsten Befürchtungen würden wahr. Die Schweiz würde damit dynamisch EU-Recht übernehmen und fremde Richter akzeptieren.
Was die Vorschläge des Bundesrats für die künftigen Beziehungen zur EU heißen könnten, darüber sprechen wir hier im Echo der Zeit gleich nach den Nachrichten mit Roland Luder.
Der Bundesrat hat seinen Vorschlag zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative der SVP präsentiert. Anders als die SVP will der Bundesrat, dass Ausländer nur bei schweren Delikten des Landes verwiesen werden können. Einen Automatismus zur Ausschaffung krimineller Ausländer lehnt die Regierung aber ab. Ein Gericht soll ausnahmsweise von einer Ausschaffung absehen, wenn der Betroffene schwerwiegend in seinen Menschenrechten verletzt wird. Autofahrer sollen künftig mehr fürs Benzin bezahlen müssen, und zwar bis zu 15 Rappen. Der Bundesrat schlägt dem Parlament vor, den Mineralölsteuerzuschlag um 15 Rappen pro Liter auf 45 Rappen zu erhöhen. Die Mehreinnahmen sollen in einen neuen, unbefristeten Straßenfonds fließen. Der Bundesrat will die Pauschalbesteuerung für Ausländer in der Schweiz beibehalten. Er empfiehlt, die Volksinitiative «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre» abzulehnen. Die Pauschalbesteuerung nach Aufwand sei ein wichtiger Standortvorteil für die Schweizer Volkswirtschaft, hält der Bundesrat fest. Der Bundesrat will ferner Klarheit darüber haben, wie viele Waffen sich in den Schweizer Haushalten befinden. Er schlägt deshalb in einem Gesetzesentwurf eine Registrierungspflicht auch für ältere Armeewaffen vor. Es sollen demnach auch jene Waffen in den kantonalen Waffenregistern verzeichnet werden, die vor dem 12. Dezember 2008 erworben wurden und die damit bisher nicht unter die Meldepflicht fielen. Der Schweizerische Baumeisterverband zeigt sich empört über die rasche Einführung der Solidarhaftung im Baugewerbe. Der Bundesrat hat diese auf Mitte Juli in Kraft gesetzt. Künftig haftet der Erstunternehmer, werden Lohn- und Arbeitsbedingungen auf einer Baustelle nicht eingehalten. Auch dann, wenn die betroffenen Arbeiter bei seinen Vertragspartnern angestellt sind. In den USA dürfen verheiratete gleichgeschlechtliche Paare künftig nicht mehr schlechter gestellt werden als traditionelle Ehepaare. Dies hat das oberste Gericht entschieden. Damit erhalten Partner in Homo-Ehen in steuer- und versicherungsrechtlichen Fragen dieselben Vorteile wie Partner in traditionellen Ehen. Zudem wiesen die obersten Richter eine Klage gegen die gleichgeschlechtliche Ehe im Bundesstaat Kalifornien ab. Gas aus Aserbaidschan soll offenbar über die Adria und Italien, nicht über den Balkan und Wien nach Westeuropa befördert werden. Laut dem österreichischen Energiekonzern OMV hat das zuständige Konsortium nicht die Balkanroute gewählt. Ob dafür das Konkurrenzprojekt der transadriatischen Pipeline TAP den Vorzug erhielt, ist noch nicht offiziell bestätigt. An TAP ist unter anderem der Schweizer Energiekonzern Axpo beteiligt. Die EU-Staaten sollen mehr tun, um die 10 bis 12 Millionen Roma in Europa besser zu integrieren. Das schreibt die EU-Kommission in einem Bericht. Man habe viel versprochen, aber noch wenig umgesetzt, kritisiert die zuständige EU-Kommissarin. In vielen Ländern müsse noch mehr Geld bereitgestellt werden, um die Roma in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohnen zu unterstützen. Nach zahlreichen Skandalen will Papst Franziskus die Tätigkeit der Vatikanbank untersuchen lassen. Zu diesem Zweck hat er eine Sonderkommission eingesetzt. Sie soll überprüfen, ob die Bank im Einklang mit dem Auftrag der römisch-katholischen Kirche arbeitet. In Luzern ist der Investor und Rohstoffhändler Mark Rich im Alter von 78 Jahren gestorben. Er gilt als Pionier des modernen Rohstoffgeschäfts. Vor rund 40 Jahren ließ sich Rich in Zug nieder und gründete die Mark Rich & Co. AG. Aus einem Teilbereich davon entstand 1993 Glencore, der größte Rohstoffkonzern der Welt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.554 Punkten plus 2,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.868 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 22,65 gehandelt, der Dollar zu 94,30 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag in den Bergen zunächst noch freundlich, sonst einsetzender Regen. Im Norden liegt die Höchsttemperatur bei 16, im Süden um 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Der dritte Weg, wie der Bundesrat künftig mit der EU kutschieren will. Kein reiner Automatismus, wie er die Ausschaffungsinitiative umsetzen will, und mehr Steuern im Tank, wie der Bundesrat Straßen finanzieren will. Dann
It's the day I finally get to look at the man that I love and finally say, will you please marry me?
Was die neuesten Urteile des Supreme Court für diese Ehe heißen. Weiter Mark Rich, Synonym für unanständig rich, aber auch für unglaublich geschäftstüchtig. John F. Kennedy, Synonym für Entspannung im Kalten Krieg, und Anglo-Irish, Synonym für arrogante Pleitebanker. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Wer entscheidet, wenn sich die Schweiz und die EU bei der Auslegung von Verträgen nicht einig sind? Das ist ein Kernproblem bei den institutionellen Fragen, die der Bundesrat mit der EU klären möchte. Entscheiden soll der Europäische Gerichtshof, das hat der Bundesrat heute beschlossen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wie begründet der Bundesrat diesen Vorschlag?
Ja, nichts zu tun sei für den Bundesrat die schlechteste Lösung, sagt Außenminister Didier Burkhalter. Man wolle auf dem bilateralen Weg weitergehen. Die EU fordere ja seit Jahren eine Lösung für diese institutionellen Fragen. Da sei der Status quo eindeutig keine Option. Die EU und die Schweiz haben drei Modelle ausgearbeitet auf technischer Ebene. Zwei kommen für den Bundesrat nicht in Frage. Das heißt das Andocken an den EWR oder ein Modell, bei dem eine ganz neue Instanz bei Streitfällen entscheiden würde. Deshalb ist man nun zum dritten Modell gelangt, das die Prinzipien der direkten Demokratie in der Schweiz akzeptiere, wie zumindest der Bundesrat findet.
Und wie soll dieses dritte Modell funktionieren?
Es bleibt alles noch ein bisschen diffus. Eine wichtige Rolle haben weiterhin die gemischten Ausschüsse zwischen der Schweiz und der EU, die es schon heute gibt. Sie sollen bei Streitfällen Entscheide fällen und diese Entscheide könnten dann, und das ist neu, dem Europäischen Gerichtshof zur Beurteilung unterbreitet werden. Was aber ist, wenn der Gerichtshof nicht im Sinne der Schweiz entscheidet? Dann müsste unser Parlament oder vielleicht sogar das Volk sagen, ob man sich dem Urteil beugen möchte. Wenn nicht, ja, dann würde das beurteilte Abkommen mit der EU hinfällig und wegen der Guillotine-Klausel je nachdem gleich noch mehrere weitere Abkommen. Also das hätte dann sehr gravierende Konsequenzen.
Zugeschaltet ist jetzt auch Urs Bruder, unser Korrespondent in Brüssel. Wie sieht man denn in Brüssel die Vorschläge aus Bern?
Offiziell nimmt man den Entscheid des Bundesrates heute hier nur zur Kenntnis. Offiziell hat man sich hier noch nicht für eines von diesen drei Modellen entschieden, die Philipp Burkhardt soeben erwähnt hat. Das sind ja Modelle, die EU und die Schweiz gemeinsam ausgearbeitet haben. Ich gehe aber davon aus, dass man erleichtert ist, denn die Schweiz bewegt sich mit diesem Modell 3 doch stärker denn je auf die EU zu. Und meine Vermutung ist, dass man in den nächsten Tagen auch sich für dieses Modell entscheiden wird und dann Verhandlungen mit der Schweiz ins Auge fassen wird. Das könnte, wenn es gut geht, schon nächstes Jahr anfangen, diese Verhandlungen.
Das heißt, es ist für die EU grundsätzlich akzeptabel, dass europäische Richter nicht vollkommen abschließend über Fragen zum EU-Recht urteilen dürfen?
Ich glaube ja, denn immerhin akzeptiert die Schweiz mit diesem Modell, dass der Europäische Gerichtshof in Zukunft die Frage juristisch klärt, ob die Schweiz das EU-Recht, das sie mit den bilateralen Abkommen übernommen hat, auch richtig umsetzt. Die Schweiz hält sich zwar, wie Sie richtig sagen, ein Hintertürchen offen. Sie sagt, die juristische Klärung des EuGH ist für uns nicht zwingend. Der EuGH urteilt nicht über die Schweiz. Aber man geht hier wohl davon aus, dass eine solche juristische Klärung, wenn sie einmal vorliegt, doch erheblichen Druck erzeugen könnte. Warum? Wenn der Europäische Gerichtshof feststellt, dass die Schweiz als EU-Binnenmarktteilnehmerin die Regeln des EU-Binnenmarktes nicht einhält, dann kann die EU dem eigentlich nicht mehr tatenlos zuschauen, wie das heute zum Teil noch der Fall ist. Denn heute werden Streitigkeiten zwischen der EU und der Schweiz juristisch nicht gelöst. Man spricht zwar darüber in den gemischten Ausschüssen, wenn man aber sich nicht einig wird, dann gibt es niemand, der darüber entscheiden könnte, was jetzt wirklich geschieht. Und dann können beide Seiten die Streitigkeiten einfach bestehen lassen. Damit wäre wohl in Zukunft Schluss. In Zukunft drohen dann wohl Folgen, zum Beispiel die Aufkündigung eines Abkommens.
EU-Fragen und insbesondere fremde Rechte sind in der Schweiz immer höchst umstritten. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wie stehen denn die Chancen, dass der Bundesrat mit seinen Vorschlägen innenpolitisch durchkommt?
Der Außenminister sagte es gleich selber, das wird ein schwieriger Weg. Die SVP sieht bereits ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Sie spricht von einem Kolonialvertrag, die Schweiz werde zum Satelliten der EU. Die CVP lehnt den Vorschlag ebenfalls ab. Dass der Europäische Gerichtshof das Recht auslege, das kommt für sie überhaupt nicht in Frage. Verhalten positiv, die FDP, sie lobt, dass der bilaterale Weg weiterverfolgt werde. Allerdings fällt bei der FDP auf, dass sie sich zur Lösung mit dem Gerichtshof noch nicht im Detail äußern möchte. Da werde man eine vertiefte Analyse vornehmen, schreibt sie. Also Begeisterung klingt anders.
Angenommen, dieser Vorschlag des Bundesrats scheitert, wie würde man in Brüssel darauf reagieren, Urs Bruder?
Ich glaube, das würde zu ziemlich großer Verärgerung führen. Seit Jahren fordert die EU ja, dass die Schweiz Hand bietet zu einer Klärung des Verhältnisses mit der EU. Aus Sicht der EU setzt sie da nicht ihre Interessen durch, sondern sie fordert etwas, das für beide Seiten erstrebenswert sei, nämlich Rechtssicherheit. Die Schweiz aber hat sich lange geziert bis gedrückt. Wenn sie jetzt endlich einen Schritt vorwärts macht und dann diesen Schritt gleich wieder zurücknimmt, würde das wohl als miese Taktik aufgefasst. Und das könnte dann auch Folgen haben, denke ich. Kurzfristig steht wohl die Zusammenarbeit zwischen der EU und der Schweiz im Bereich der Wissenschaft und der Forschung auf dem Spiel. Eine für die Schweiz unter dem Strich übrigens lukrative Zusammenarbeit. Mittelfristig könnten keine neuen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU abgeschlossen werden. Auch solche Abkommen, die die Schweiz gern hätte, würden dann wohl nicht mehr abgeschlossen. Und langfristig Und auch mittelfristig stehen alle Verhandlungen, die man sowieso führt, zum Beispiel in der Unternehmensbesteuerung, zum Beispiel ums Bankgeheimnis, da würde der Druck steigen auf die Schweiz. Die EU, ein sonst eher friedlicher Verhandlungspartner, der auf gemeinsame konstruktive Lösungen setzt, könnte dann mit Gegenmaßnahmen drohen. Ganz kurz zusammengefasst glaube ich, wenn die Schweiz hier wieder einen Rückzieher macht, dann könnte das mittel- bis längerfristig für die EU das Signal sein, den bilateralen Weg so weit wie möglich zu schädigen. Weil das ist wohl der Preis, den man für den bilateralen Weg aus Brüsseler Sicht zu zahlen bereit sein müsste. Der Preis, der in diesem Modell 3 vorgesehen ist.
Für den Bundesrat sind diese institutionellen Fragen ja nur Teil eines größeren Verhandlungspakets. Philipp Burkhardt, kurz zum Schluss, zielt der Bundesrat auf bilaterale 3?
Er will jetzt parallel über verschiedenste Dossiers mit der EU verhandeln. Vom bilateralen 3 möchte Außenminister Burkhalter nicht sprechen, noch nicht. Aber er macht klar, dass der Bundesrat Verbindungen schaffen will. Ich habe ihn gefragt, den Außenminister, ob die Schweiz zum Beispiel beim Dossier Unternehmensbesteuerung die Steuermodelle, die von der EU kritisiert werden, erst aufgebe, wenn die EU bei den institutionellen Fragen einlenke. Die Antwort lässt aufhorchen, spielen wir sie doch rasch ein.
Das haben Sie selbst gesagt, aber das gehört zur Strategie des Bundesrates und das sagen wir jetzt eben nicht, weil wir noch nicht die Verhandlung gemacht haben.
Aber es könnte sein.
Es könnte sein.
Sagt er mit Schmunzeln, was wohl heißt, es ist so. Die Schweiz geht also bei der Unternehmensbesteuerung erst nach, wenn die EU bei den institutionellen Fragen auf die Schweiz zukommt. Und auch eine weitere Milliardenzahlung für die neuen EU-Staaten gibt es ziemlich sicher erst dann, wenn die Verhandlungen mit der EU zu positiven Resultaten kommen für die Schweiz, versteht sich.
Direkt aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt und aus Brüssel Urs Bruder. Besten Dank. Lange ließ sich der Bundesrat Zeit. Jetzt, 2,5 Jahre nach dem Ja zur Ausschaffungsinitiative, präsentiert er seine Lösung zur Umsetzung. Die härteste Forderung der Initianten erfüllt er nicht. Automatisch ausschaffen, auch bei Bagatelldelikten, das lehnt der Bundesrat ab. Für SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz inakzeptabel.
Die haben explizit eine Variante, wie der Bundesrat sie jetzt erneut vorschlägt, abgelehnt. Und es ist demokratiepolitisch fragwürdig, was sich der Bundesrat hier erlaubt.
Warum will der Bundesrat den Automatismus nicht umsetzen? Das hat Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer Justizministerin Simonetta Sommaruga gefragt.
Es gibt auf der einen Seite diese neue Verfassungsbestimmung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch bestehende Verfassungsbestimmungen, wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip oder die Berücksichtigung von internationalen Verträgen. Und der Bundesrat musste zwischen diesen widersprüchlichen und auch zum Teil unvereinbaren Anforderungen jetzt eine vermittelnde Lösung suchen.
Ohne Automatismus, ohne wortgetreue Umsetzung missachten Sie nicht den Volkswillen.
Der Volkswille besteht einerseits mit dieser neuen Verfassungsbestimmung, dass kriminelle Ausländer ausgeschafft werden müssen. Auf der anderen Seite hat aber auch Volk und Stände entschieden, dass die Verhältnismäßigkeit etwas ganz Zentrales ist in unserer Bundesverfassung. Und auch Volk und Stände haben entschieden, dass wir internationales Recht respektieren. Und in diesem widersprüchlichen, in diesem unlösbaren Konflikt musste der Bundesrat jetzt eine Lösung suchen, die den verschiedenen Prinzipien gerecht wird, dass die unterschiedlichen Bestimmungen auch zum Tragen kommen.
Ihre Lösung, die Sie ansprechen, besagt, dass nur bei schweren Delikten ausgeschafft werden soll. Welche Täter müssen also nach Hause?
Alle Täter, die verurteilt werden mit Freiheitsstrafen von mindestens 6 Monaten, also das ist zum Beispiel bei Raub, bei Vergewaltigung, bei Mord, diese Personen müssen in Zukunft wirklich mit einer Ausschaffung, also mit einer Landesverweisung rechnen.
Doch nicht nur diese Gruppe, sondern auch Sozialversicherungsbetrüger.
Es steht in der Bundesverfassung mit diesem neuen Verfassungsartikel, dass auch Sozialhilfemissbrauch zu einer Landesverweisung führen muss. Der Bundesrat hat hier aber gesagt, es muss doch eine schwerwiegende Angelegenheit sein. Es muss auch hier mit 6 Monaten Freiheitsstrafe bestraft werden. Das ist eine Bestimmung, die wir eingeführt haben, um zu verhindern, dass wegen Bagatelldelikten Personen plötzlich die Schweiz verlassen müssen.
Mit dieser Mindeststrafe von 6 Monaten haben Sie die Hürde nicht so hochgelegt, dass die Initiative am Schluss gar keine Wirkung hat.
Die Initiative entfaltet, respektive der neue Verfassungstext entfaltet sehr wohl Wirkung. Wenn man hinschaut, im Jahr 2011 hätten jetzt aufgrund dieser neuen Bestimmungen 2150 Personen unser Land verlassen müssen, hätten wir die wortgetreue Umsetzung gewählt, dann wären das knapp 11.000 Personen gewesen. Umgekehrt muss man sehen, wir wollen und wir können nicht gegen Menschenrechte systematisch verstoßen. Wir haben das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Der Bundesrat hat hier versucht, eine vermittelnde Lösung zu finden.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Um das Geld für Bahn und Straße tobt ein politischer Kampf. Die Bahnlobby will mehr Geld aus der Straßenkasse, die Straßenlobby mehr Geld für sich. Zwischen beiden Fronten der Bundesrat. Die Bahnlobby konnte er milde stimmen mit einem Bahninfrastrukturfonds. Nun hofft er, dass das auch mit einem Straßenfonds funktioniert. Geraldine Eicher.
Die Zahl der Staustunden hat sich seit 1990 verdoppelt. Das kostet die Autofahrer Nerven, den Staat Geld, denn er muss für den Unterhalt und den Ausbau der Straßen aufkommen. Doch da tut sich eine große Finanzierungslücke auf. Deutlich über 1 Milliarde Franken fehlt ab 2017 jährlich. Niemand verkünde gern höhere Kosten, aber das müsse sie leider tun, sagt Verkehrsministerin Doris Leuthard.
Mit den heutigen Entscheidungen will der Bundesrat, dass die nötigen Investitionen getätigt werden können und das Verkehrsnetz, die Lebensarten der Schweiz, leistungsfähig bleiben.
Betrieb, Unterhalt und Ausbau sollen deshalb künftig aus einem einzigen unbefristeten Fonds bezahlt werden. Gespiesen werden soll dieser Fonds durch die bisherigen Einnahmen. Doch das reicht bei weitem nicht, um die Finanzierungslücke zu schließen. Deshalb will der Bundesrat den Mineralölsteuerzuschlag erhöhen, um satte 50%. Das heißt im Klartext, der Benzinpreis könnte um bis zu 15 Rappen pro Liter teurer werden. Daneben will der Bundesrat die Einnahmen neu der Teuerung anpassen. Auch das kostet die Straßenbenutzer. Ferner sollen nach einer Schonfrist ab 2020 auch Besitzer von Elektrofahrzeugen am Ausbau und am Unterhalt der Straße mitzahlen. Etwa 500 Franken pro Jahr.
Weil ja, es ist an sich nicht erklärbar, dass auf lange Frist diese Form von Fahrzeugen keine Abgaben bezahlt.
Allerdings, auch mit der neuen Finanzierung bleibt das Geld knapp. Nicht alle Ausbauschritte sind im ursprünglich gewünschten Zeitraum realisierbar, wenn überhaupt. Weniger dringende Projekte dürften sich zeitlich verzögern und ja, andere könnten gar ganz wegfallen, bestätigt Rudolf Dieterle, Direktor des Bundesamts für Straßen.
Das sind zwar Projekte, die hilfreich wären, um Engpässe zu beseitigen, die aber in Bezug auf die Priorisierung deutlich schlechter abgeschnitten haben und an welchen wir aktuell nicht arbeiten.
Die Straßenlobby hatte bisher für einen Straßenfonds gekämpft. Mit der präsentierten Lösung ist sie aber nicht zufrieden. Mehr Geld für das Benzin und weniger Realisierungschancen für Straßenprojekte, das sei inakzeptabel, sagt etwa André Kirchhofer, Leiter Kommunikation beim Nutzfahrzeugverband.
Schon heute liefern die Straßenbenutzer rund 10 Milliarden Franken pro Jahr an den Staat ab. 7 Milliarden davon werden zweckentfremdet für alle möglichen Dinge. Und wir sind der Meinung, dass dieses Geld eigentlich der Straße gehört und auch wieder an die Straße zurückfließen muss.
Bei der Bahn hat der Bundesrat kürzlich politisch grünes Licht für einen Bahninfrastrukturfonds erhalten. Bei der Straße stehen die Lichter für einen adäquaten Straßenfonds bisher auf Rot. Das Ringen um Gelder für Bahn und Straße geht weiter.
Für Schwule und Lesben in den USA ist heute ein historischer Tag. Das höchste amerikanische Gericht, der Supreme Court, hat ein Gesetz, das die Ehe ausschließlich als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert, für verfassungswidrig erklärt. Ich habe Beat Soltermann in Washington gefragt, welche Konsequenzen hat das Urteil für Homosexuelle in den USA?
Dass verheiratete, gleichgeschlechtliche Ehepaare auf Bundesebene nicht mehr anders behandelt werden dürfen als heterosexuelle Paare. Das heißt, sie haben fortan dieselben Ansprüche, zum Beispiel bei den Sozialleistungen oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, bei Steuerangelegenheiten. Das war bis jetzt nicht so gewesen, weil eben ein Gesetz, das unter Bill Clinton verabschiedet wurde, die Ehe explizit als Gemeinschaft zwischen Mann und Frau definiert hat, für das oberste Gericht der USA eine diskriminierende Definition und eine, die laut dem heutigen Urteil eben auch verfassungswidrig ist.
Geklagt hat eine 83-jährige New Yorkerin. Worum ging es ihr?
Edith Windsor, so heißt die New Yorkerin, war 44 Jahre mit ihrer Partnerin zusammen. Die beiden haben 2007 in Kanada geheiratet. Als die Partnerin dann 2009 starb, musste Windsor über $350.000 Erbschaftssteuern bezahlen. Wäre sie mit einem Mann verheiratet gewesen, hätte sie diesen Betrag nicht entrichten müssen. Und das wollte sie nicht hinnehmen, zu Recht, wie sich am heutigen Tag nun herausstellt, nicht nur aus grundrechtlicher Überlegung. Edith Windsor wird von der US-Steuerbehörde bald auch einen dicken Scheck zugestellt erhalten mit einer Rückerstattung im Wert von über $350.000.
Der Supreme Court hat heute noch in einem anderen Fall ein Urteil zu gleichgeschlechtlicher Ehe gefällt. Worum ging es dort?
Das war ein Fall aus Kalifornien. Da war die gleichgeschlechtliche Ehe mal kurz zugelassen, dann wurde sie wieder verboten. Der Supreme Court hat gesagt, aus prozessualen Gründen könne das Gericht nicht auf den Fall eintreten. Das hat aufgrund der Entscheide tieferer Gerichtsinstanzen aber wiederum zur Folge, dass in Kalifornien bald wieder geheiratet werden kann. Auch schwule und lesbische Paare, die Experten sind sich noch nicht ganz einig, ab wann das genau der Fall sein soll.
Es gibt 30 US-Gliedstaaten, die die gleichgeschlechtliche Ehe verbieten. Dürfen die das nach diesen Urteilen weiterhin?
Ja, das dürfen sie weiterhin tun, denn das oberste Gericht ging nicht so weit und hat das Recht auf Ehe unter gleichgeschlechtlichen Paaren im ganzen Land erlaubt, nur auf Bundesebene eben. Das heißt, jeder Staat kann weiterhin selber entscheiden, ob er die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt oder weiterhin verbietet. Das kann in Staaten, die solche Ehen verbieten, zu skurrilen Situationen führen, etwa bei den Steuern. Die Bundessteuer können gleichgeschlechtliche Eheleute künftig gemeinsam einreichen, die für die Staatssteuern in jenen Staaten, die Ehe nicht anerkennen, weiterhin nur getrennt. Es kann einige Zeit dauern, sagen Experten, bis alle Gliedstaaten den Schwulen und Lesben dieselben Rechte zugestehen wie die Bundesregierung ab jetzt. Denn auch wenn eine Mehrheit der Amerikaner inzwischen nichts gegen die Heirat von Lesben und Schwulen mehr einzuwenden hat, gibt es doch auch noch Widerstand, vor allem im Süden der USA.
Präsident Obama will die gleichgeschlechtliche Ehe ja national einführen. Sein Vorhaben bekommt mit diesen beiden Urteilen von heute aber massiven Rückenwind.
Das kann man sicher sagen. Er hat auch schon reagiert. Er hat den Klägern per Telefon gratuliert, hat auch schon Twitter-Feeds rausgeschickt. Er müsse jetzt auf Bundesebene diese rund 1000 Gesetze und Verordnungen anpassen, dass sie wieder im Einklang mit der Verfassung stehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt wirklich sich einsetzen wird dafür, dass eben auch in jenen Gliedstaaten, wo die gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht erlaubt ist, dass sie dort ebenfalls schnell eingeführt wird.
Aus Washington, Beat Soltermann. Mark Rich war der King of Oil. Sein Name, Programm. Der Sohn jüdischer Flüchtlinge aus Belgien stieg in den 70ern und 80ern auf zum mächtigsten und reichsten Rohstoffhändler der Welt. Glencore Extractor, die Nachfolgerin seiner Firma, ist bis heute die Nummer 1 im weltweiten Rohstoffhandel. Rich, der 78-jährig gestorben ist, galt als cleverer Geschäftsmann, als skrupellos und verschwiegen.
Die Leute, die Kontakt mit uns aufnehmen wollen, sind Reporter und Televisionsleute und Fotografen und wir versuchen, die zu vermeiden.
Mark Rich in einem seiner seltenen Interviews. Ein Journalist, der sich dem schillernden Geschäftsmann trotz allem nähern konnte, ist Daniel Ammann. Er schrieb den Bestseller King of Oil. Ich habe Daniel Ammann gefragt, wieso hat Mark Rich trotz aller Verschwiegenheit mit Ihnen gesprochen?
Ich glaube, er hat realisiert, nach jahrelangen Versuchen, ihn zu erreichen, dass mich sein ganzes Leben interessiert, Sonnenseiten wie Schattenseiten, auch sein unternehmischer Erfolg und nicht nur seine moralisch zweifelhaften Geschäfte, wie er das vielleicht sonst in den Medien gelesen hat. Wir trafen uns und am Schluss, glaube ich, hat er mir vertraut, dass das ein unparteiisches, unabhängiges Buch wird.
Bleiben wir mal beim unternehmerischen Erfolg. Mark Rich war ein Flüchtlingskind aus einfachen Verhältnissen. Wie gelang ihm in den 70er Jahren denn sein kometenhafter Aufstieg?
Er hat es geschafft, das Ölkartell der 7 großen Ölgesellschaften zu brechen, die bis dahin den Ölhandel kontrollierten, von der Quelle bis zur Tankstelle. Er war einer der ersten und dann der erfolgreichsten, die Öl direkt von den Produzentenländern kauften und das auf dem freien Markt verkauften. Das gab es bis anhin nicht. Er hat sozusagen diesen Spotmarkt erfunden, dass man Öl frei auf den Markt kaufen kann.
Und dabei aber auch mit sehr dubiosen Ländern geschäftet.
Dubiosen Ländern natürlich, wie Iran zum Beispiel, zu Schah-Zeiten, aber später auch zu Khomeini-Zeiten. Er hat sicher mit allen Ländern, die mit ihm gehandelt haben, hat er gehandelt. Und da kannte er tatsächlich wenig Hemmungen.
Und ist damit auch auf die Liste der meistgesuchten Verbrecher der USA gekommen. Wie kam das?
Die Amerikaner haben es natürlich überhaupt nicht gutiert, dass Mark Rich nach der Revolution im Iran 1979 mit dem Khomeini-Regime Öl gehandelt hat. Die Amerikaner hatten ein striktes Ölembargo gegenüber dem Iran verhängt. Mark Rich, als Schweizer Firma muss man sagen, hat iranisches Öl gekauft, viel iranisches Öl gekauft, war wichtig für die Iraner und mit dem wurde er natürlich reich.
Und dass ihn die Amerikaner nie festsetzen konnte, das hing das tatsächlich damit zusammen, dass der israelische Geheimdienst Mossad ihn geschützt hat?
Er hatte in allererster Linie sicher genügend Geld, um sich eine gute Sicherheit zu kaufen. Aber es ist schon so, dass einer seiner Sicherheitsberater war ein ehemaliger Mossad-Agent, also des israelischen Geheimdienstes, der sicher sehr gut vernetzt war, gute Informationen hatte, der Mark Rich beriet, wie er sich schützen muss. Mark Rich zum Beispiel reiste nie mit dem Linienflugzeug, er stieg nur unter fremden, also falschen Namen in Hotels ab. Und da hat ihm, nehme ich jetzt mal an, seine diversen Kontakte zu Regierungen, Geheimdiensten sicher geholfen.
Aber wieso gerade Israel? Die haben ja kein Interesse daran gehabt, dass der Iran sein Öl verkaufen kann.
Doch. Die hatten ein eminentes Interesse daran, und zwar, weil sie die Käufer des Öls waren. Und ich glaube, das ist einer der interessanten oder interessantesten Punkte in Mark Richs Leben und Geschäften, dass er es immer schaffte, vermeintlich unmögliche Geschäftspartner zusammenzubringen. Also stellen Sie sich vor, 1979, das Khomeini-Regime offiziell der Öffentlichkeit sagt das Regime, wir wollen Israel zerstören, es hat keine Daseinsberechtigung. Inoffiziell aber verkaufen sie das Öl Mark Rich und Mark Rich verkauft das Öl dann direkt Israel. Israel war eine Zeit lang, gerade Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wirklich existenziell von Mark Rich abhängig, dass sie Öl von Mark Rich kriegten. Der interessante Punkt hier ist auch, dass, das habe ich Mark Rich dann mal gefragt, und er hat mir gesagt, die iranischen Funktionäre, die wussten ganz genau, dass er das Öl Israel verkaufen würde, aber die hat das nicht gekümmert. Die brauchten Devisen und die brauchten einen Händler wie Mark Rich, der ihr Öl auf dem Weltmarkt verkaufen konnte.
Für diese Rolle galt Mark Rich seinen Freunden als Pionier der Globalisierung. Seine Feinde hielten ihn für einen skrupellosen Profiteur. Sie haben sich ganz intensiv mit Mark Rich beschäftigt. Wie sehen Sie denn ihn?
Schillernd, würde ich mal sagen. Und beides stimmt ein bisschen. Ich würde sagen, in 10, 20 Jahren, wenn man zurückblickt, dann wird die unternehmerische Leistung sicher eher gewichtet als heute. Ich sehe ihn tatsächlich als Jahrhunderthändler. Sie haben es vorher erwähnt, er hat es geschafft, als wirklich mittelloser jüdischer Flüchtlingsjunge zum größten Rohstoffhändler der Welt aufzusteigen. Heute noch sind seine damaligen Firmen die größten Handelskonzerne. Das schafft man nicht nur mit skrupellosen Geschäften, sondern das schafft man wirklich auch mit unternehmerischem Geschick. Und ich würde sagen, das wird in Zukunft das Bild, das Image von Mark Rich eher prägen als die heiklen, dubiosen Geschäfte, die er gemacht hat.
Rich musste seine Firma 1994 verkaufen, relativ günstig. Das muss eine schwere Niederlage gewesen sein für ihn.
Er hat das nie so gesagt, aber ich würde auch meinen, es war eine Niederlage. Es war eine Zeit, in der es ihm schlecht ging. Eine teure Scheidung stand bevor. Die Amerikaner jagten ihn auf der ganzen Welt. Die amerikanische Anklage machte es der Firma schwierig, Geschäfte zu betreiben. Und als er wirklich schwach war, setzten ihm sein eigenes Management das Messer auf die Brust und zwangen ihn förmlich, die Firma zu verkaufen. Er hat mir mal gesagt, es sei wie bei den Löwen gewesen, ich war schwach, die anderen haben es gemerkt und davon profitiert. Aber am Schluss, denke ich mir, war es ihm wichtiger, dass die Firma überlebt und darum hat er die Firma relativ günstig verkauft. Das war ihm wichtiger, als dass er da jetzt irgendwie gewinnen könnte und vielleicht die Firma in den Abgrund gerissen hätte.
Daniel Ammann, er hat eine Biografie über Mark Rich geschrieben. Es ist 19.34 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Kennedys Berliner Reden und Dublins überheblichen Bankern. John F. Kennedys Rede heute vor 50 Jahren vor dem Rathaus in Berlin-Schöneberg gilt als historisch und sie war es auch. Das sagt Egon Bahr und er kann das beurteilen. Bahr war dabei, damals in Schöneberg, als wichtigster Mitarbeiter des damaligen Bürgermeisters Willy Brandt und später als Architekt der deutschen Entspannungspolitik. Kaspar Selk hat mit Egon Bahr über Kennedys Reden gesprochen. Der Präsident hat nämlich an jenem 26. Juni zwei ganz verschiedene Reden gehalten.
Egon Bahr hängt die Bedeutung von Kennedys Berliner Reden enorm hoch.
Das war der Beginn dessen, was dann später ein Gesamtkonzept der deutschen Ost- und Entspannungspolitik wurde, die dann letztlich zur Einheit geführt hat.
Kennedys Reden 1963 als Anfang vom Ende der Teilung 1989, sagt der Mann, der jahrzehntelang der Freund, Berater und Stratege hinter Willy Brandt war. 91 Jahre ist er heute alt und so vital in der Art, so präzise in seinen Gedanken wie vor 40 Jahren. Rückblende. 1961 hatte die DDR mit Einverständnis der Sowjetunion eine Mauer um West-Berlin herum errichtet. Die Stadt war wieder eingekesselt und die Westmächte reagierten nicht. Willy Brandt, damals noch Bürgermeister von West-Berlin, war wütend ob des Mauerbaus und erbost, auch sehr verunsichert, ob der ausbleibenden Reaktion der Westmächte. Erst zwei Jahre später kam dann dieser Besuch von Kennedy.
In den Wochen vor dem Kennedy-Besuch war klar, die Mauer stand schon fast zwei Jahre. Und niemand konnte sich vorher ausrechnen, wie würde Kennedy darauf reagieren.
Würde er bei seinem Besuch irgendwie eine Garantie für Berlin aussprechen oder würde er sich weiter bedeckt halten? Die Hoffnung Willy Brandts und seines Beraters Egon Bahr.
Na, wir wollten, oder das war jedenfalls die Hoffnung, sicher zu sein und keine Zweifel mehr zu haben in die Beständigkeit des amerikanischen Engagements für Berlin.
Dann kam Kennedy und hielt seine erste Rede vor dem Rathaus. Die Rede, in welcher er an dieser Frontlinie gegen den Kommunismus seine Unterstützung für die Stadt bekräftigte.
In dem Augenblick, in dem Kennedy vor dem Rathaus sagte, ich bin ein Berliner, war der Beifall explosiv, begeistert, beruhigt.
Das Bedeutende an diesem Satz, ich bin ein Berliner, sei gewesen,
dass seit dieser ersten Rede klar war, wer Berlin angreift, greift mich an, den mächtigsten Mann der Welt. Es hat seither keine Berlin-Krise mehr gegeben. Selbst ein Jahr später Kuba ging vorbei. Das hat gehalten.
Diese unmissverständliche, klare Bestandsgarantie seitens dieses Präsidenten sei das eine gewesen. Noch wichtiger sei aber gewesen, was einige Stunden später passiert sei, bei der zweiten Rede.
Die Genialität dieses Mannes Kennedy zeigte sich in seinem Vortrag am Nachmittag in der Freien Universität. Dort hat er nämlich gesagt, wir müssen mit der Sowjetunion verlässliche Beziehungen der Kooperation erreichen, damit es in Europa Stabilität gibt.
Dieses Erwägen von verlässlichen Beziehungen mit der Sowjetunion am Nachmittag sei nicht ein Widerspruch gewesen zur fast schon schrill antikommunistischen Rede am Morgen.
Das war die Ergänzung. Also die Festigkeit der Amerikaner für die Existenz Berlins war die eine Seite. Und sie verlangte konstruktiv eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Amerika und der Sowjetunion. Und das ist die langfristigere Perspektive gewesen, die heute noch ihre Wirkung hat.
Die Stabilisierung des Status quo in der Rede am Morgen vor dem Schöneberger Rathaus und die Perspektive einer Aufnahme einer Art Arbeitsbeziehung mit der Sowjetunion am Nachmittag, beides zusammen habe den historischen Moment des 26. Juni 1963 ausgemacht. Deswegen auch Bahrs Bilanz zu Beginn, an diesem Tag habe die deutsche Entspannungspolitik mit dem Osten begonnen. Stratege und Chefunterhändler dieser deutschen Entspannungspolitik war er selber, Egon Bahr, im Auftrag und in engster Zusammenarbeit mit Willy Brandt, dem späteren Bundeskanzler. Für Bahr kam die wichtigste Erkenntnis für seine spätere Friedensarbeit in Europa an genau jenem 26. Juni 1963, während Kennedys beiden Reden.
Man muss den Status quo anerkennen, wenn man ihn ändern will. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Der Widerspruch ist auch in unserer Entspannungspolitik zum Ausdruck gekommen, aber er war notwendig.
Und das ist Ihnen an jedem Tag aufgegangen?
Ja.
Den Status quo anerkennen, um ihn verändern zu können. Das habe er von John F. Kennedy gelernt, den er überhaupt als ganz außergewöhnliche Figur in Erinnerung habe. Ihn habe an diesem Präsidenten beeindruckt,
dass dieser Mann gut vorbereitet in einem offenen Gespräch sofort den Kern jedes Problems gesehen, aufgefasst und verstanden hat. Das war ein großes Erlebnis. Es gibt ganz wenige Menschen, denen das so gegeben war.
John Fitzgerald Kennedy war seinerzeit eine Leuchtfigur der Politik. Ein Mann, der glaubwürdige Ideale vertrat, brillante Reden hielt, einen neuen Stil der Politik kreierte, Menschen für Politik begeistern konnte. Heute sieht man ihn ganz anders. Man liest Geschichten über seine Medikamentenabhängigkeit, über charakterliche Mängel, Frauengeschichten ohne Ende. Erschüttert das Egon Bahrs Bild vom historischen Kennedy?
Ich kann nur sagen, es ist mir egal, was seine Neigung zu Frauen angeht. Sie hat jedenfalls nicht davon weggenommen, dass er praktisch dazu beigetragen hat, dass die deutsche und dass die europäische Teilung überwunden werden konnte. Und das ist ein bleibendes Verdienst. Alles andere tritt zurück.
Egon Bahr war 1963 Berater des Berliner Bürgermeisters Willy Brandt, später Vordenker der deutschen Ostpolitik. Kaspar Selk hat ihn getroffen. Ende September 2008. Die amerikanische Bank Lehman Brothers war gerade kollabiert und die irische Anglo-Irish Bank war kurz vor der Pleite. Hätte der irische Staat seinen Banken nicht eine Garantie für fast alle Verbindlichkeiten gewährt. Die Lage war also dramatisch, aber das beeindruckte die Manager der Anglo-Irish wenig. Sie machten sich lustig über die Notenbanker und überlegten, wie sie selbst von den Finanzhilfen profitieren könnten. Das belegen Telefonmitschnitte, die derzeit ganz Irland empören. Martin Aliot berichtet.
Wir brauchen 7 Milliarden Euro. Das war die Forderung von Anglo-Irish Bank an die irische Zentralbank, erzählt Peter Bow, damals Leiter der Abteilung Kapitalmärkte bei Anglo, seinem Kollegen Peter Fitzgerald. Unmittelbar nach dem Kollaps von Lehman Brothers, Mitte September 2008. Anglo verlor in jenen Tagen rund 1 Milliarde pro Tag an Einlagen. Und wie, fragt Fitzgerald treuherzig, kam diese Zahl von 7 Milliarden zustande? Wie der Chef der Bank, David Drum, sagen würde, er glaubte die Zahl aus seinem Hinterteil. Tatsächlich allerdings brauchen wir viel mehr. Die Strategie der Bank sei, führte Bow aus, die Zentralbank für eine erste große Hilfsaktion zu ködern. Anschließend müsse die Zentralbank dann ihr eigenes Geld schützen. Genau das geschah dann auch. Aus den 7 Milliarden wurden 30. Die Bank ist inzwischen liquidiert. Doch das schamlose, inkompetente und teilweise zweifelsfrei kriminelle Gebaren dieser Direktoren trieb den irischen Staat selbst nahezu in den Bankrott. Die Rekapitalisierung der irischen Banken mündete direkt in Irlands Flucht unter den Rettungsschirm der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Diese Entmündigung soll in 6 Monaten enden. Doch die Hilfestellung des Staates beruhte damals auf dem Irrtum, Anglo-Irish sei bloß in eine vorübergehende Liquiditätsfalle gerutscht. John Bow und seine Kollegen wussten indessen genau, dass das den Sachverhalt nicht traf. Wenn die Politiker und die Zentralbanker das wahre Ausmaß des Debakels von Anfang an kennten, würden sie sich womöglich mit Rücksicht auf den Steuerzahler weigern. Bow und sein Kollege Fitzgerald machten sich Mitte September 2008 keinerlei Illusionen. Die besseren Forderungskategorien könnten einzeln verkauft werden oder der Laden werde verstaatlicht. Das wäre großartig, denn dann behielten sie alle ihre Stellen. was ja dann auch der Fall war. Beide Direktoren wurden von der staatlichen Auffanggesellschaft übernommen. Die beiden ergötzten sich damals am Wortlaut des Vertrags mit der Zentralbank für die 7 Milliarden Steuergelder.
Under the terms that say the payment, we said no.
Yeah. No, not applicable.
Bei der Rubrik Rückzahlung schreiben wir einfach Nein hin, trifft nicht zu. Anglo-Irish Bank wusste also, dass das Geld für immer verloren war. Die Kaltschnäuzigkeit und Ruchlosigkeit jener drittklassigen Administratoren, die Irland sehenden Auges in den Konkurs trieben, haben seither Zorn, Wut, Ohnmacht und Empörung unter der Bevölkerung ausgelöst, die seit 5 Jahren dafür bezahlt.
Das war ein Sitten- oder ja ein Unsittengemälde aus Irland, hier im Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.